Sepsis ist eine zeitkritische Krankheit, bei der jede Verzögerung pro Stunde zu einem Anstieg der Sterblichkeit führt.
PZ Nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.
Hallo und herzlich willkommen bei PZ Nachgefragt, dem Podcast der Pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Isabel Weinert, ich bin Apothekerin und Redakteurin bei PZ PTA Forum. Wir sprechen heute über ein immens wichtiges und gleichwohl immer noch unterschätztes Thema, die Sepsis. In Deutschland erkranken mindestens 500.000 Menschen pro Jahr an einer Sepsis und mindestens 140.000 versterben daran. Der größte Teil oder ein großer Teil davon wäre vermeidbar, würde man die Krankheit schneller erkennen. Und hinzu kommt, dass von denjenigen, die überleben, 3/4 an Langzeitfolgen leiden. Zur Aufklärung und zur Früherkennung von Sepsis können alle Menschen und besonders auch Apothekenteams beitragen. Ich spreche zum Thema mit einem ausgewiesenen Experten, Herrn Professor Konrad Reinhardt. Er ist Gründungspräsident der Sepsis-Stiftung und in deren Vorstand. Hallo, guten Tag, Herr Reinhardt.
Ja, guten Tag.
Dann beginnen wir mal mit der Frage, warum die Aufklärung über das Thema Sepsis bei uns und auch weltweit so immens wichtig ist und warum das aus Ihrer Sicht immer noch nicht in ausreichendem Maße geschieht.
Ja, Sie haben ja die Dimension des Problems für Deutschland schon genannt und es ist eben wichtig zu wissen, dass Sepsis grundsätzlich vermieden werden kann, vor allem durch Vermeidung von Infektionen, weil Sepsis geht immer von einer Infektion aus. Und wir wissen ja, dass zum Beispiel Impfungen viele Infektionen verhindern können, die zu einer Sepsis führen können. Dieses Bewusstsein ist aber in Deutschland nicht ausreichend vorhanden und das ist eine Schwäche und eine Ursache, dass wir so hohe Zahlen in Deutschland im internationalen Vergleich haben. Ein zweiter wesentlicher Punkt, der zu einer erhöhten Sepsissterblichkeit führt, ist, dass die Frühsymptome, bei denen man an eine Sepsis denken muss, auch nicht ausreichend bekannt sind, weder in der Bevölkerung, das betrifft sowohl Mütter von Kindern oder Familien von Kindern, aber auch die ganze Zivilgesellschaft,
ja.
Weil wir weder in den Schulen noch bis jetzt ausreichend in den Erste-Hilfe-Kursen und teilweise auch in den Medien und über die ehemalige Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung eben nicht im Gegensatz zu anderen ähnlich häufig Erkrankungen entsprechend aufgeklärt können. Werden über die Sepsis-Symptome und dass man sie als Notfall behandeln muss. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, denn Sepsis ist eine zeitkritische Krankheit, bei der jede Verzögerung pro Stunde zu einem Anstieg der Sterblichkeit zwischen 1% und 7-8% führt.
Wie ist das denn, eine Sepsis? Da denkt man ja vielleicht manchmal, ach ja, Menschen im Krankenhaus oder alte Menschen. Aber das betrifft ja, kann ja wirklich Menschen jeder Altersgruppe betreffen. Das ist vielleicht auch wichtig für das Bewusstsein, auch gerade für Eltern kleiner Kinder. Können Sie dazu was sagen?
Ja, es ist richtig, dass Sepsis im Prinzip jeden treffen kann und dass es aber Risikogruppen gibt und zu denen gehören die Neugeborenen und die unter 5-Jährigen auf jeden Fall. Aber auch im Alter ab 50 Jahren steigt de facto das Risiko einer Sepsis zu erleiden fast linear an. Und es ist in der höheren Altersklasse mit einer Häufigkeit von über 1000 pro 100.000 Einwohnern, so in der Altersklasse 70 bis 80 Jahren, gleich hoch wie in der Altersklasse der unter 1-Jährigen. Also alle sind gefährdet und jeder sollte Bescheid wissen, wie man es vermeiden kann und was, wie man handeln muss.
Genau, da kommen wir gerade mal zu den Frühsymptomen, von denen Sie vorhin gesprochen haben. Was sind Frühsymptome einer Sepsis und wie unterscheiden sie sich in den verschiedenen Altersklassen, also etwa bei Neugeborenen und bei älteren Menschen? Oder gibt es da überhaupt Unterschiede?
Naja, es gibt natürlich Unterschiede. Aber vielleicht bleiben wir erstmal jetzt bei den Erwachsenen, wo es so ist, dass alle, die eine Sepsis erlebt und durchlitten haben, eben uns sagen oder wissen, sie haben sich nie so krank gefühlt. Ja, und dazu kommt dann, wenn man in 95% ging eine erkennbare Infektion heraus, voraus, weil Sepsis eben immer von einer Infektion ausgelöst wird. Aber weitere schwere Symptome, die dann für eine Sepsis sprechen, sind dann schwere, schnelle Atmung, Verwirrtheit oder Trägheit, nie gekannte Trägheit. Und Konzentrationsstörungen, das ist ein häufiges, Wesensveränderung, das sind häufige Symptome. Zusätzlich dann Abfall des Blutdrucks, also ein erniedrigter Blutdruck und dann auch eine erhöhte Herzfrequenz. Das sind Zeichen für eine Organdysfunktionsstörung, weil man muss ja wissen, dass eine Sepsis dadurch charakterisiert ist, dass die Abwehrreaktionen des Körpers, die ja ganz elementar sind, die man durch Impfungen zum Beispiel ja stärken will, gleichzeitig im Kampf gegen die Erreger auch die körpereigenen Organe schädigen und die genannten Symptome, wie eben diese Abgeschlagenheit und Wesensveränderung vor allem und auch die schwere Atmung und schnelle Atmung, das sind Zeichen, dass im Gehirn beziehungsweise in der Lunge oder im gesamten Kreislaufsystem eben selbst durch die Abwehrreaktionen ausgelöste Symptome stattfinden, die eben man so erkennen kann, wie ich sie gerade genannt habe. Und im Zweifelsfall kann man immer auf Sepsis-Checklisten, die man zum Beispiel auch auf unserer Webseite findet und die wir entwickelt haben, eben nachschauen. Und es, wenn eine Infektion vorhanden ist und eines dieser Symptome da ist, vor allem der Zeichen für die Organfunktionsstörungen, die ich genannt habe, dann ist eine Sepsis hochwahrscheinlich.
Ja, jetzt nochmal kurz zu dem Begriff Infektion. Also eine Sepsis kann sich ja entwickeln aus einem Schnitt im Finger bis hin zu einer nicht erkannten Nierenbeckenentzündung. Können Sie da nochmal was sagen? Bei welchen Infektionen besteht ein erhöhtes Risiko, eine Sepsis zu entwickeln?
De facto kann jede Infektion sich zu einer Sepsis entwickeln, weil es ist per Definition eben eine der schwersten Komplikationen von Infektionen. Und alle, wenn wir jetzt vielleicht nochmal bei dem Schnitt oder dem Stich am Finger bleiben, das erleichtert das Eindringen von Erregern. Und wenn die körpereigene Immunabwehr eben nicht in der Lage ist, jetzt eine Infektion lokal zu begrenzen, ob es jetzt eine Halsentzündung ist oder eine Lungenentzündung oder eine Ohrenentzündung oder wie Sie gesagt haben, eine Nierenbeckenentzündung, die oft zum Beispiel auch durch einen Nierenstein ausgelöst werden kann, ob es jetzt eben ein Blinddarmentzündung ist, die durchbricht oder eben ein Leck im Darm ist oder ob es während der Entbindung bzw. während der Schwangerschaft kann es eben auch, was man früher Kindsbettfieber genannt hat, das kann auch zu einer Sepsis führen. Und natürlich, das sollte man auch im Hinterkopf haben, dass Grippe oder auch Covid-19 oder auch Ebola, diese Infektionen können alle eine Sepsis auslösen. Und die Symptome, das ist, sagen wir, ein großes Missverständnis, obwohl es ein Verdienst ist, dass Astrid Lindgren eben den Knecht Michel beschrieben hat, der eben an einer Sepsis gestorben ist und der eben infolge einer Verletzung am Finger, und da ist ja dann der rote Streifen, der eben halt dann auftritt, und der ist ein Zeichen für eine Entzündung der Lymphgefäße. Das an sich ist noch keine Sepsis, die muss man auch unbedingt behandeln. Eben Infektionsprävention ist Sepsisprävention, aber nicht jede Sepsis und Infektionen machen etwa 10% der Sepsis-Ursachen aus. Die häufigsten sind Atemwegsinfektionen, gefolgt von Bauchrauminfektionen, eben von Gallenblasenentzündungen infolge von Steinen und Darmdurchbrüchen etc. etc. Und dann Harnwegsinfektionen, das sind auch häufige Ursachen.
Ja, worin liegt die große Chance, eine Sepsis zu überleben? Was muss passieren, damit Menschen das überleben können?
Es muss schnell gehandelt werden. Deshalb ist es ganz wichtig, dann Hilfe zu holen. Also unser Bestreben ist, das eben zu verdeutlichen, in gleicher Weise wie eben bei einem Schlaganfall und bei einem Herzinfarkt, was inzwischen eine Selbstverständlichkeit ist. Und dann natürlich auch die Einleitung der Therapie, die schnellstens erfolgen muss, indem man, bevor man ein Antibiotikum gibt, beziehungsweise antivirale Substanz, wenn man davon ausgibt, dass der Auslöser eben ein Virus ist, die muss innerhalb der ersten Stunde erfolgen. Man darf nicht versäumen, vorher eine Blutkultur abzunehmen oder, wenn man eine Wunde hat, einen Abstrich, weil das wichtig ist, um am Ende den richtigen Erreger zu wissen. Leider gelingt es nur in 30-50% der Fälle, einen Erreger zu identifizieren. Aus diesem Grund startet man mit einer sogenannten kalkulierten Antibiotikatherapie. Das heißt, also man deckt erstmal breit ab, und wenn man dann den Erreger identifiziert hat, dann passt man die Antibiose entsprechend an.
Ja, und das muss ja auf jeden Fall im Krankenhaus und IV-Gabe des Antibiotikums passieren. Da können die Leute jetzt nicht einfach mal eben zu Hause ein paar Tabletten einwerfen.
Das ist vollkommen richtig. Und es gibt aber, und da gibt es auch ein Projekt im Rahmen der Sepsis-Vorreiterregion, das ja unter der Leitung von Herrn Professor Boke von den Farisano-Kliniken stattfindet, die schon Tests haben im Notarztwagen und dann gegebenenfalls dort nicht nur mit einer Flüssigkeitstherapie beginnen, weil das ist auch ganz wichtig, den Kreislauf zu stabilisieren, weil Sepsis auch eben nicht nur einzelne Organe, sondern das gesamte Kreislaufsystem schädigen kann, sodass sich ein septischer Schock entwickelt. Und in diesen Wagen gibt es sogar Schnelltests. Das ist bisher einzigartig in Deutschland. Also rechtzeitig nicht nur diagnostizieren, sondern dann auch schon handeln. Aber es soll vor allem dann entweder schon in den Notarztwagen oder in den Notaufnahmen, wo es derzeit eben halt auch große Verzögerungen immer noch gibt, weil auch sich gezeigt hat, dass die Rettungsmediziner und die Rettungssanitäter, die ja eine ganz tolle Arbeit machen, aber was das Thema Sepsis angeht, eben das auch nicht in ausreichender Weise auf dem Zettel bis jetzt hatten. Aber da ist gerade, sind gerade wichtige Änderungsprozesse im Gang.
Okay, ja, das ist ja auch total wichtig. Diejenigen, die das Glück haben, das zu überleben, die sind ja zum großen Teil keinesfalls gesund. Was sind das für Spätfolgen, die sich da einstellen? Und wie viele Menschen haben überhaupt die Chance, wieder ganz gesund zu werden?
Naja, also auch Langzeitfolgen, wenn sie richtig behandelt werden, können manchmal oder zum Teil sich verbessern im Laufe der Zeit. Aber Sie haben es angedeutet, Sepsis führt bei fast 3/4 der Betroffenen zu Langzeitfolgen und die betreffen eben die Psyche, die betreffen aber auch die zum Beispiel gehen mit chronischen Schmerzen einher, gehen mit Nervenschädigungen einher, die zu Parästhesien führen können, gehen mit Muskelschwund einher. Und es gibt auch, und das ist leider so, auch kognitive Einschränkungen, die bei einigen Menschen leider dazu führen, dass sie ihre ursprünglichen Tätigkeiten nicht mehr ausüben können. Man muss auch wissen, dass etwa 15% der Betroffenen neu in Pflegeheime aufgenommen werden müssen und dann oft Langzeitpflegefälle werden. Also das ist schon ein ganz elementarer Einbruch. Ich spreche jetzt nicht etwa bei etwa 1% kommt es auch zu Amputationen der Finger oder bis hin zu allen Extremitäten. Also das ist schon sehr gravierend und dann so Symptome wie eben das sogenannte Fatigue-Syndrom mit chronischer Müdigkeit und so weiter und so fort. Also dafür, das ist eben absolut vergleichbar mit den sogenannten Long-Covid-Folgen oder den Covid-Folgen. Die unterscheiden sich ganz unwesentlich aus anderen Folgen von anderen Infektionen.
Wenn Sie, letzte Frage, 3 Wünsche hätten, was Sie sich wünschen würden, um Sepsis besser einzudämmen, was wäre das?
Ja, dass man die Chancen nutzt, und die entsprechenden Empfehlungen, dass jeder vom Kind bis zum Erwachsenen hin und den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission folgt und sich gegen entsprechend impfen lässt, dass jeder weiß, wie er zum Beispiel mit infizierten Wunden ausgeht oder mit Wunden überhaupt, also die Wundpflege. Da gibt es auch ungenügende Vorstellungen und dass jeder und jede auch zum Beispiel Kindergärtnerinnen, Schülerinnen, Lehrer und vor allem Eltern eben auch die Symptome kennen, die zum Beispiel eben bei Kleinkindern anders sein können, die zum Beispiel dann bei Säuglingen, die werden lethargisch, die können auskühlen, Untertemperatur haben, die verweigern die Nahrungsaufnahme. Das sind also auch eine Wesensveränderung beim Kleinkind, die zeigt sich eben anders wie bei einem Erwachsenen. Also dieses Wissen sollte, was wir Sepsiskompetenz oder Infektionskompetenz nennen, sollte schon in der Ausbildung, in den Schulen gelehrt werden. Und da hat in Deutschland einen großen Nachhaltigkeitsbedarf und dass jeder Rettungsmediziner und auch im ambulanten Bereich, die Hausärzte spielen eine große Rolle, die begleitenden medizinischen Assistenten sollten Bescheid wissen und jeder Bürger und Bürgerin sollte im Rahmen vom Erste-Hilfe-Kurs eben genauso wie er dort was über Schlaganfall, Herzinfarkt oder Diabetes erfährt, eben auch über Sepsis erfahren.
Ja. Also ein sehr, sehr wichtiges Thema und umso mehr freue ich mich, dass wir Sie als Gast hatten. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Professor Reinhardt, und alles Gute.
Vielen Dank von meiner Seite.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.